Tagesordnungspunkt 4. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel Taten statt Worte für eine effektive Terrorabwehr in Deutschland. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte jetzt zügig, die Plätze einzunehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kollegin Andrea Lindholz für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als vor einem Monat im Raum Gera zwei terrorverdächtige Islamisten wegen Anschlagsplanungen auf das schwedische Parlament festgenommen wurden, erklärte Bundesinnenministerin Faeser öffentlich, die Gefahr durch islamistischen Terrorismus bleibt akut. Wir handeln konsequent, um islamistische Anschläge zu verhindern. Unsere Sicherheitsbehörden setzen alle Mittel ein, um islamistische Terrorgefahren früh zu erkennen. Das sind stark klingende Worte. Sie sollen beruhigen. Das Problem ist leider nur, diese Worte stimmen mit der Realität und mit dem Handeln der Ampel nicht überein. Und das wollen wir auch mit unserem Antrag offenlegen. Und wir machen umfassende Vorschläge in den Bereichen Gefahrenabwehr, Strafverfolgung und Finanzkriminalität, um die Terrorabwehr in Deutschland deutlich besser aufzustellen. Denn ja, die Terrorgefahr ist hoch, so hoch wie seit langem nicht mehr. Aktuell warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor einer erhöhten Terrorgefahr im Rahmen der bevorstehenden Fußball-EM und erfordert auch aktuell nachdrücklich weitere Befugnisse, zum Beispiel bei der Finanzermittlung. Ein zentrales Beispiel, warum die Ampel falsch und nicht handelt, darf ich Ihnen zum Besten geben. Im September 2022 hat der Europäische Gerichtshof die anlasslose Speicherung von IP-Adressen und weiterer Daten zur Terrorabwehr und übrigens auch zur Bekämpfung von Kinderpornografie ausdrücklich für zulässig erklärt. Nahezu alle Praktiker sagen, dass sie diese Daten benötigen, und auch die SPD ist in der Zwischenzeit dieser Auffassung. Aber nach 1,5 Jahren liegt immer noch kein Gesetzentwurf auf dem Tisch. Und nun hat sich in den letzten Tagen der Bundeskanzler offenbar über den Kopf seiner Innenministerin hinweg mit dem Justizminister auf einen politischen Kuhhandel eingelassen. Die Verlängerung der Mietpreisbremse gegen die völlig unzureichende Lösung Quick Freeze. Und ich sage, wo keine Daten sind, können auch keine Daten eingefroren werden. Um es mit den Worten des SPD-Kollegen und früheren Kriminalbeamten Fiedler zu sagen, der auch vom Kuhhandel sprach: Damit setzt die Ampel bei der Terrorabwehr auf den Kommissar Zufall. Und ich kann nur sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, das ist unverantwortlich. Das muss man sich mal vorstellen. Da wird ein klares Plus an Sicherheit vom Bundeskanzler für das SPD-Projekt Mietpreisbremse aufgegeben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Verlaub. Sicherheitspolitik geht anders. Sie werden selbst immer mehr zum Sicherheitsrisiko. Aber schlimmer ist noch, die Ampel verweigert nicht nur notwendige Befugnisse, sondern sie arbeitet auch noch aktiv daran, die Befugnisse einzuschränken. Ich darf hier nur zwei Sachen in den Raum werfen. Einmal ihre Überwachungsgesamtrechnung und dann ganz aktuell den Gesetzentwurf, mit dem sie den künftigen Einsatz von V-Leuten in der Strafverfolgung regulieren wollen, obwohl alle Generalstaatsanwälte in der Republik und jetzt auch alle, die Betonung liegt auf alle Innenminister im Bundesrat, diesen Entwurf rundweg ablehnen. Das sollte Ihnen zu denken geben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber bei Ihnen erfolgt man nach dem Motto, da ist die Wand und da laufe ich auch ungehindert weiter dagegen. Was wir brauchen, ist ein dringender Kurswechsel in der Sicherheitspolitik. Und wir fordern Sie deshalb auch auf, unserem Maßnahmenkatalog und unserem Antrag zuzustimmen, damit Sie sich insbesondere einsetzen, endlich für eine rechtskonforme, anlasslose Speicherung von IP-Adressen und weiteren Daten zur Terrorabwehr, die tatsächlich helfen, für die Befugnis zum automatisierten Abgleich von Fahndungsfotos mit Fotos aus dem Internet, ich erinnere nur an den aktuellen Fall Klette, und für eine neue und schlagkräftige Zollpolizei mit erweiterten Befugnissen, um die Finanzierung von Terror und Extremismus effektiver zu bekämpfen. Und deshalb unterstützen Sie unseren Antrag.
Das Wort hat die Kollegin Dorothee Martin für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Der Terror versucht, in unsere Gesellschaft einzubrechen und uns auseinanderzubrechen. Als Antwort brauchen wir einen wehrhaften, starken Staat mit gut funktionierenden Sicherheitsbehörden und auch eine aufmerksame Gesellschaft. Als Antwort brauchen wir aber keine Union, die die innere Sicherheit wirklich polemisch durchs Dorf treibt. Es braucht jetzt Demokratinnen und Demokraten, die zusammenstehen, meine Damen und Herren. Und ich muss wirklich sehr klar sagen, es ist komplett unverschämt, der Ministerin in ihrem Antrag hier vorzuwerfen, sie würde aus ideologischen Gründen nicht handeln. Was für ein Unsinn! Und genau das Gegenteil ist doch der Fall. Gerade jetzt handelt die Ministerin, gerade jetzt handelt die Ampel im Kampf gegen Islamismus, im Kampf gegen Extremismus von links und von rechts. Und das merkt doch wirklich jeder beim Aufschlagen der Zeitungen, beim Hören und Lesen von Nachrichten. Unsere Sicherheitsbehörden melden doch nahezu täglich Erfolge ihrer Arbeit. Und das passiert doch nicht einfach von alleine. Und dafür auch noch mal ganz herzlichen Dank an unsere Beamtinnen und Beamten. Und meine Damen und Herren, Sicherheitspolitik, das ist doch, weiß Gott nicht, kein Wünsch dir was und eine Liste, die ich einfach aufschreiben kann. Im Gegensatz zu offenbar so einigen Kolleginnen und Kollegen aus der Union haben wir auch die Rechtssicherheit von Gesetzen im Blick. Sicherheitspolitik muss verfassungskonform sein und im besten Fall auch in Tandem mit den Ländern. Und Ihnen sollte zu denken geben, dass viele Vorschläge, die Sie auch gerade beim Bundespolizeigesetz gemacht haben, dass die von den Ländern abgelehnt werden, weil sie schlicht und einfach auch nicht durchsetzen. Sind. Und insofern denken Sie da einfach zu kurz. Meine Damen und Herren, wir als Ampel, wir stärken die Sicherheit und damit auch den Schutz der Bevölkerung durch eine Früherkennungseinheit gegen ausländische Kampagnen und Spione. Umso wichtiger diese Tage. Durch bessere Kooperation unserer Sicherheitsbehörden, durch eine generelle Reform des Sicherheitsrechts des Bundes, durch ein modernes Polizeigesetz, durch rechtssichere Voraussetzungen für den Einsatz von V-Personen, durch Prävention, durch Verbote extremistischer Vereine, durch Austrocknung illegaler Finanzströme und, das möchte ich gerade als Hamburger Abgeordnete hier noch mal deutlich sagen, auch durch eine schnellstmögliche und auch eine rechtssichere Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg. Das alles, das sind ganz konkrete Maßnahmen für mehr Sicherheit, für mehr Schutz in der Bevölkerung. Und deswegen frage ich mich noch mal, was haben Sie denn mit Ihrem Antrag eigentlich vor? Und wem nützt der Antrag? Ich habe eher den Eindruck, dass Sie von der Union hier auf kurzfristige Panikmache schielen, in der vielleicht traurigen Hoffnung, damit im Wahlkampf zu punkten. Das wird aber nicht funktionieren. Ich lade Sie hier vielmehr ein, an der Sicherheit dieses Landes mitzuarbeiten, auch Verantwortung zu übernehmen. Machen Sie es doch einfach auch mal wie viele Ihrer Landesinnenminister und arbeiten Sie mit uns an guten Konzepten. Und ich finde es unerlässlich, dass wir auch bei den guten Konzepten noch weitere Themen angehen. Dazu gehört für mich ganz klar auch eine Verschärfung des Waffenrechts. Dazu gehört auch die Speicherung von IP-Adressen zum Identifizieren von schweren Straftätern. Und dazu gehört auch weitere Befugnisse für unseren Verfassungsschutz gegen extremistische Finanzstrukturen. Wir arbeiten jeden Tag an einer Verbesserung unserer Sicherheitslage. Das gilt insbesondere jetzt auch für die Fußball-Europameisterschaft. Davon haben Sie auch im Antrag geredet. Die Vorbereitungen für die Sicherheitskonzepte, die laufen seit
Kollegin
Jahren.
Martin, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie, in der Unionsfraktion hat man sich gerade geeinigt. Also gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Müller in dem Fall? Ja?
Bitte.
Frau Kollegin, Sie haben einen Punkt angesprochen, der interessant ist, nämlich die Speicherung von IP-Adressen. Damit könnte es sein, dass Sie bei uns auf offene Ohren stoßen. Welchen, wenn Sie das fordern, welcher Speicherzeitraum schwebt Ihnen und Ihrer Fraktion denn genau vor?
Das ist etwas, was wir in unserer Fraktion und auch gemeinsam in der Ampel klären. Und ich weiß, warum Sie die Frage stellen, weil es auch gar nicht schlimm ist, dass es durchaus noch dass es unterschiedliche noch Haltungen dazu gibt. Aber ich kann Ihnen sagen, was wir nicht machen möchten, nämlich die vorhaltslose Datenspeicherung, das ist nicht in unserem Sinne, das ist auch nicht das, was uns das Verfassungsgericht freigegeben hat. Und insofern denke ich, dass wir auch durchaus doch noch weiter daran arbeiten können, aber immer im Sinne der Rechtskonformität. Vielen Dank.
Bevor ich jetzt das Mikro oder die Uhr weiterlaufen lasse, ich würde auch noch eine zweite Frage oder Bemerkung zulassen, wenn Sie sie zulassen.
Ich würde sehr gerne fortfahren. Und ich würde gerne noch auf den Punkt zurückkommen, den auch Sie mit der Fußball-Europameisterschaft angesprochen haben. Dort laufen auch mit Ihren Landesinnenministern die Vorbereitungen seit Jahren. Die Sicherheitsbehörden trainieren seit Jahren. Wir bekommen Unterstützung aus den Nachbarländern. Wir haben das polizeiliche Informationszentrum in Neuss, das wirklich jedes Spiel auf Risikoanalysen noch mal analysiert. Wir führen temporäre Grenzkontrollen und vieles mehr durch. Das alles wird von Ihren Unionsländern auch mitgetragen. Und daher komme ich zum Schluss. Die Sicherheit der Europameisterschaft und die Sicherheit in diesem Land hat für uns höchste Priorität in diesem Sommer, aber auch jeden Tag. Herzlichen Dank.
Zu einer Kurzintervention hat die Kollegin Lindholz das Wort.
Ja, Frau Kollegin Martin. Ich würde noch mal gerne auf das Thema IP-Adressenspeicherung zurückkommen, weil Sie gerade die Frage des Kollegen zum Zeitrahmen, der Ihnen vorschwebt bei der Speicherung von IP-Adressen, keine Stellung genommen haben. Aber mich treibt noch was ganz anderes um. Wir hatten ja heute die Regierungsbefragung des Justizministers Herrn Buschmann, und er hat uns hier heute erklärt, dass es mit der FDP und mit der Einigung, die hier offensichtlich im Hintergrund getroffen worden ist, keine IP-Adressenspeicherung geben wird. Und insofern frage ich Sie, wie Sie das eigentlich finden, dass hier die Mietpreisbremse gegen das sichere und ja auch von Ihnen befürwortete Verfahren der IP-Adressenspeicherung miteinander in einem Kuhhandel verhandelt worden sind, und wie Sie es finden, dass der Bundeskanzler hier offensichtlich über den Kopf der Bundesinnenministerin hin entschieden hat, und wie Sie, nachdem Sie ja die IP-Adressenspeicherung für notwendig erachten, das haben Sie ausgeführt, das jetzt auch durchsetzen wollen in der Ampelregierung.
Sie haben das Wort zur Erwiderung.
Frau Kollegin Lindholz, danke für die Bemerkung, für die Frage. Soweit ich weiß, haben wir noch keinen Gesetzentwurf. Und wenn dieser Gesetzentwurf kommt von der Bundesregierung, werden wir ganz im Sinne von selbstbewussten Parlamentariern uns das angucken. Und dann gucken wir mal, ob hier auch das strukturelle Gesetz gilt. Kein Gesetzentwurf verlässt das Parlament, so wie er reingekommen ist. Insofern kann ich Sie beruhigen und entspannen. Und insofern ist es für uns ein weiteres wichtiges Thema. Aber wir warten noch mit Spannung auf den Gesetzentwurf. Und dann werden wir das in aller Ruhe, ohne Aufregung und auch mit großem Konsens bei uns beraten. Dankeschön.
Das Wort hat der Abgeordnete Martin Hess für die AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die CDU-CSU will mit ihrem Antrag auch heute wieder einmal Terrorismus bekämpfen. Liebe Union, Ihr Engagement in allen Ehren. Aber warum haben Sie das denn nicht getan, als Sie in Regierungsverantwortung waren? Sie haben durch Ihre Weigerung, 2015 die Grenzen zu schließen, eine bisher beispiellose illegale Massenmigration in unser Land zugelassen, die durch die islamistische Terrorgefahr eine noch nie dagewesene Dimension erreicht hat. In Ihre Regierungszeit fällt der bisher schwerste Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Durch Ihr sicherheitspolitisches Totalversagen konnte der islamistische Terrorist Anis Amri eine Vielzahl unserer Bürger töten und verletzen. Von all den weiteren islamistischen Terroranschlägen seit 2015 will ich erst gar nicht anfangen. Sie sind deshalb die Letzten, die andere über Terrorismusbekämpfung zu belehren haben. Und dann bringen Sie es in Ihrem Antrag allen Ernstes fertig, eine effektivere Terrorbekämpfung in Deutschland zu fordern und dabei in keinster Weise darauf einzugehen, dass der islamistische Terror und damit die größte Sicherheitsgefahr in unserem Land überwiegend importiert
und die direkte Folge einer völlig verfehlten Migrationspolitik ist und daraus die entsprechenden Maßnahmen abzuleiten. Der Grund dürfte klar sein. Sie wollen sich Ihren sicherheitspolitischen Amoklauf von 2015 bis 2021 einfach nicht eingestehen. Aber man kann Terror in Deutschland nicht effektiv bekämpfen, wenn man nicht endlich unsere Grenzen richtig schützt und vor allem auch alle ausländischen islamistischen Gefährder und Hassprediger konsequent abschiebt. Systembekämpfung statt Ursachenbeseitigung. Das ist Ihr Credo, aber so kann keine erfolgreiche Sicherheitspolitik für Deutschland betrieben werden.
Ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Abgeordneten Lindholz?
Sehr gerne.
Sehr geehrter Herr Kollege Hess, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Sie setzen sich ja immer massiv für die Sicherheit Deutschlands ein. Das machen Sie auch jetzt wieder. Und ich darf Sie deshalb aus aktuellem Anlass fragen, wie stehen Sie eigentlich dazu, dass der Mitarbeiter Ihres Europaspitzenkandidaten, Herrn Krah, aktuell verhaftet worden ist, weil man ihm vorwirft, Spionage zulasten Deutschlands betrieben zu haben? Sehen Sie das nicht als Sicherheitsrisiko an für die Bundesrepublik Deutschland, die aus Ihren Reihen ausgeht?
Frau Kollegin Lindholz, ich bedanke mich für die Frage und ich erlaube mir schon festzustellen, dass es nicht die Sicherheitspolitik der Alternative für Deutschland ist, die zu den desaströsen Zuständen in unserem Land geführt hat, in denen wir uns befinden. Das ist das Ergebnis Ihrer Politik und der dieser Ampelkoalition. Und das, was Sie hier versuchen, ist doch ein billiger Taschenspielertrick. Sie versuchen doch jetzt wieder hier einfach zu Bürger zu täuschen und sozusagen den Eindruck zu erwecken, als hätten wir in irgendeiner Form etwas mit der Sicherheitslage in Deutschland zu tun. Das haben wir nicht im Ansatz. Ich sage es noch einmal, Ihr Totalversagen ist das Problem, Ihre Unglaubwürdigkeit und nicht das, was wir als Politik für Deutschland vertreten. Im Ziel, den Terror in unserem Land endlich effektiv zu bekämpfen, sind wir uns zwar einig, denn es ist völlig klar, dass diese Ampelkoalition bei der linksextremistischen und islamistischen Terrorbekämpfung in einem solchen Ausmaß versagt, dass man es nur als unerträglich und höchstgradig verantwortungslos bezeichnen kann. Aber sie wählen eben den falschen Weg. Wer sich nicht für eine radikale Wende in der Migrationspolitik ausspricht, und das tun sie in diesem Antrag wieder einmal nicht, lässt zu, dass weiter islamistische Gefährder und Terroristen in unser Land strömen. Und auf das dadurch immer stärker werdende islamistische Terrorproblem reagieren Sie mit immer weiteren Verschärfungen der Sicherheitsgesetze. Das ist das Gegenteil einer vernünftigen und zielgerichteten Sicherheitspolitik und deshalb keine Lösung. Ein Teil der vorgeschlagenen Maßnahmen, das will ich durchaus zugestehen, ist zwar zur Schließung länger bestehender Sicherheitslücken durchaus sinnvoll, aber insbesondere bei den massiven Ausweitungen der nachrichtendienstlichen Befugnisse greifen sie immer tiefer und völlig unverhältnismäßig in die Freiheitsrechte unserer Bürger ein. Das führt nicht zu mehr Sicherheit in unserem Land, sondern zu einem immer größeren Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen. Und das können und werden wir nicht zulassen. Wenn Sie glaubhaft Terror bekämpfen wollen, Frau Lindholz, und das immer wieder beim Thema, dann wäre es extrem von Vorteil, wenn einmal die bereits vorhandenen sicherheitspolitischen Instrumentarien eingesetzt würden, bevor man Gesetzesverschärfungen fordert. Nämlich genau das tun Sie in den von Ihren regierten Bundesländern nicht. Nur ein Beispiel. Ihr CDU-Innenminister Reul war es, der es zugelassen hat, dass nach dem verheerenden Terroranschlag auf Israel in Nordrhein-Westfalen zehntausende Islamisten nahezu völlig unbehelligt die widerlichen antisemitischen Aufmärsche durchgeführt haben, die unser Land seit 1945 erlebt hat. Überspitzt formuliert sieht die praktizierte Sicherheitspolitik der CDU aus wie folgt: große Klappe und nichts dahinter. Und die Bürger haben von einer solchen Politik mehr als genug. Ich fasse zusammen. Ihr Antrag, liebe Union, geht wieder einmal am Kern des Problems vorbei und widerspricht Ihrem eigenen Regierungshandeln in den Ländern. Dort könnten Sie bereits jetzt vor allem islamistischen Terror wirksam bekämpfen, tun es aber nicht. Er ist deshalb, Ihr Antrag, ein reiner Showantrag zu Wahlkampfzwecken, von dem sich die Bürger unseres Landes mit Sicherheit nicht beeindrucken und täuschen lassen. Es gibt nur eine glaubwürdige Kraft, die Deutschland wieder sicher macht, und das sind wir, die Alternative für Deutschland.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat die Kollegin Lamia Kadoor das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, das größte Sicherheitsrisiko für unsere Demokratie ist derzeit definitiv die AfD und ihre Spione, die sie offensichtlich anstellen. Es ist gut, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Unionsfraktion, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Denn machen wir uns ehrlich, die Anschlagsgefahr, das haben Sie ja gesagt, Frau Lindholz, gerade durch die islamistischen Terroristen, ist so hoch wie lange nicht mehr. Insbesondere der Staat, der islamische Staat, Provinz Khorasan, also kurz ISPK, bedroht die Sicherheit in diesem Land. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, ich gebe Ihnen insoweit recht, als dass wir auch über Befugnisse und die Ausstattung der Sicherheitsbehörden sprechen müssen. In diesem Kontext ist es aber auch wirklich wertvoll, dass die Ampel sich nun auf die Einführung des sogenannten Quick-Freeze-Verfahrens geeinigt hat und wir dem Verfassungsschutz mehr Befugnisse geben wollen, Finanzströme nachzuweisen. Im Zentrum der Terrorabwehr stehen selbstverständlich Großereignisse wie die Fußball-EM in Deutschland. Dass wir im Umfeld der Sporthöhepunkte dieses Sommers flächendeckende Grenzkontrollen einführen, ist richtig. Ebenso richtig ist, dass sich die Sicherheitsbehörden im Land, also in Bund, Ländern und befreundeten Staaten, gut vernetzen und auch zusammenarbeiten. Dies werden wir noch weiter ausbauen und verbessern, wenn wir als Ampel das GTAZ bald auf eine verlässliche Rechtsgrundlage stellen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte keine Panik verbreiten, und das sollten wir als Politik auch nicht tun. Es gilt, besonnen und ruhig an die Wurzeln der Radikalisierung zu gehen, und das bedeutet auch Prävention. Dieser Aspekt bleibt bei der Union leider häufig unberücksichtigt. Islamistische Hetzer nutzen gezielt die Ängste und Emotionen von Jugendlichen, vor allem übrigens auch aus muslimischen Familien, um sie für ihre Ziele zu gewinnen. Dass das funktioniert, das beweisen die wiederholten Festnahmen von jugendlichen Terrorverdächtigen. Erst heute gerade, 7 wurden wieder festgenommen, beziehungsweise der GBA, der Generalbundesanwalt, hat sie nun an sich gezogen, dieses Verfahren. Alle haben sich wohl digital radikalisiert, kennengelernt und verabredet. Diese Entwicklung und die Vorgehensweise dieser Jugendlichen sind erschreckend. Und das muss Grund für uns alle sein, uns verstärkt mit der islamistischen Radikalisierung im digitalen Raum zu beschäftigen. Ja, dann hören Sie mal. Ich betone das schon seit Langem. Gruppierungen wie Muslim Interaktiv, Generation Islam, Realität Islam tun sich auf Plattformen wie TikTok, Instagram, YouTube und mehr hervor. Sie schaffen es, sich als Autoritäten zu etablieren, auf die Jugendlichen anspringen und die sie dann als Imam, Hodja, Sheikh, was auch immer anerkennen. Ganz ähnliche Mechanismen konnten wir schon ab Mitte der Nullerjahre im Internet beobachten, also schon vor bald 20 Jahren. TikTok mit seinem besonders starken Algorithmus hebt das Problem aber nochmal auf eine ganz andere Ebene. 1-2 Islamisten-Videos etwas zu lange laufen gelassen und schon bekommt man immer wieder ähnliche Videos angezeigt. Und dies kann natürlich leicht zu Indoktrination führen. Die Verfassungsschutzämter, etwa in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, sprechen inzwischen von einer TikTokisierung des Islamismus. Dies fällt in eine Zeit, in der junge Menschen nach der Corona-Pandemie und angesichts von Kriegen, Konflikten, Inflation und der Klimakrise sowieso nach mehr Orientierung und wohl auch nach Autoritäten suchen. Wie die aktuelle Studie Jugend in Deutschland 2024 zeigt, driftet die Jugend insgesamt weiter nach rechts. Die darin enthaltene Gruppe von muslimischen Jugendlichen driftet in die Hände vermeintlich sinnstiftender Islamisten. Diese unheilvollen Influencer präsentieren sich intelligent und eloquent, nicht mehr im orientalischen Gewand, sondern leger in Hemd oder Rollkragenpulli, ähnlich wie man das von der identitären Bewegung und anderen Rechtsradikalen kennt. Ein Beispiel dafür ist der in verschiedenen Verfassungsschutzberichten erwähnte deutsche Konvertit Marcel Krass. Er lobbyiert mit vermeintlich sanfter Stimme und ruhigem Gemüt als Vorstand der Föderalen Islamischen Union für eine Vereinigung deutscher Muslime und organisiert als Speaker in der sogenannten Deen Academy, wortwörtlich also der Akademie des Glaubens, sogenannte Inspiration Nights. In denen sollen junge Menschen im Coaching-Sprech inspiriert und motiviert werden. Natürlich gegen Entgelt für sogenannte Supporter-Pakete in Silber, Gold und Platin. Marcel Krass hat schon vor über 20 Jahren Kontakt zum 9-11-Attentäter Ziad Jarrah. Später verbreitete er mit Salafisten wie Pierre Vogel oder Sven Lau islamistische Inhalte oder arbeitet eben mit den schon erwähnten Gruppen wie Generation Islam. Und diese wiederum stehen in Deutschland der verbotenen Terrororganisation Hizb ut-Tahrir nahe. Aber auch andere Personen, wie zum Beispiel Ahmad Abul-Bara oder Rahim Boateng, ist auch so ein Name, verfolgen den vom Islamwissenschaftler Carsten Polans beschriebenen Dschihad al-Asr, also der Dschihad dieser Zeit. Durch Online-Dawah, also Online-Missionierung mit mehreren 10.000 Followern, sprechen sie junge Menschen über Triggerpunkte an. Triggerpunkte wie antimuslimischer Rassismus oder den Nahostkonflikt mit dem brutalen Massaker der Hamas an Israelis am 7. Oktober und dem dadurch ausgelösten Krieg in Gaza lassen sich geschlossene Weltbilder besonders gut verkaufen. Wir müssen dies stärker in den Blick nehmen und reagieren, meine Damen und Herren. Ja, dann hören Sie doch mal. Natürlich müssen wir hier auch mit der Härte des Grundgesetzes ran, sofern das möglich ist. Denn viele Islamisten kennen die Grauzonen und bewegen sich geschickt in deren Grenzen. Daher mein Appell, wir müssen, ich komme zum Ende, wir müssen auf Bundes-, Landes- und auch kommunaler Ebene auch mit der angemessenen Finanzierung von Bildungs- und Beratungsangeboten antworten. Wir brauchen ein Demokratiefördergesetz, auch dafür, meine Damen und Herren. Nötig ist zudem eine Stärkung und Ausbau der deutschen Imamausbildung und der Anerkennung von Organisationsstrukturen hier beheimateter Islamverbände. Eine konsequente Umsetzung des Digital Services Act und ja, auch die ernsthafte Prüfung von Vereins- und Betätigungsverboten. Vielen Dank.
Manuel Höferlin hat für die FDP-Fraktion das Wort.
Danke, das reicht mir. Sie können den Dank, ja? Wenn das Pult ferngesteuert ist. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich hätte meine Rede gerne begonnen mit und täglich grüßt das Murmeltier. Dann ist mir aber aufgefallen, dass ich das vor einigen Monaten bei einem fast wortgleichen Antrag der CDU-CSU schon benutzt habe. Als ich dann weiter über einen Antrag nachgedacht habe, drängte sich bei mir das Bild auf, über die Mottenkiste zu sprechen, in der immer wieder nach alten Konzepten gewühlt wird und die vergilbt und löchrig ist. Und dann ist mir aufgefallen, auch das habe ich schon zu einem ähnlichen Antrag von Ihnen gesagt. Also habe ich mir gedacht, okay, dann komm, verlässt es mit der Einleitung, komm einfach gleich auf die inhaltliche Auseinandersetzung, also auf bessere Argumente. Das löste aber leider die Situation nicht. Ich habe dann Ihren Antrag mal durchgegangen, warum die Vorratsdatenspeicherung nicht nur das falscheste ist, sondern auch das gefährlichste Instrument. Kann man nachlesen in meinen Reden der Plenarprotokolle am 18. Januar diesen Jahres, am 1. Dezember, am 22. Juni, am 16. Juni, am 19. Januar letzten Jahres. Deswegen spare ich mir das heute hier. Warum die Ausweitung gewisser Befugnisse von Strafverfolgungsbehörden am Ende mehr schadet als nutzt? Alles besprochen in meinen Reden am 18. Januar diesen Jahres, am 1. Dezember, am 9. November, am 29. September, am 22. Juni, am 16. Juni, am 1. März und am 19. Januar des letzten Jahres. Warum das staatliche Hacken durch Bundestrojaner eine ebenso schlechte Idee ist wie die Verwendung der höchst fragwürdigen Palantir-Software, habe ich vorgetragen. Am 18. Januar diesen Jahres, am 1. Dezember, am 22. Juni, am 21. April letzten Jahres und am Montag dieser Woche in der Anhörung zum Thema Palantir. Deswegen möchte ich gerne ein bisschen grundsätzlicher vielleicht mit Ihrem Antrag umgehen. Was ist der Kern? Warum halte ich die vorgeschlagenen Maßnahmen von Ihnen teilweise für schädlich, in einigen Fällen sogar für gefährlich, weil sie Sicherheit und Freiheit immer wieder gegeneinander ausspielen, meine Damen und Herren, immer wieder. Und das ist nicht in Ordnung.
Kollege Höferlin, gestatten Sie eine Frage
oder
Bemerkung?
Sehr gerne.
Kollegin Lindholz, bitte.
Die Antwort steht im Protokoll.
Ja, sehr geehrter Herr Kollege Höferlin, erstmal vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Der Kollege Fiedler von der SPD setzt sich zu Recht von Anfang an auch für die jetzt durch den Europäischen Gerichtshof mögliche IP-Adressenspeicherung ein. Und ich darf aus einem aktuellen Interview von Herrn Fiedler zitieren und Sie um Stellungnahme bitten. Kinderpornografie ist ein Thema. Hass und Hetze im Netz, Cyberkriminalität, Terrorismus ist ein Thema, bei dem ich nicht einfach sagen kann, hier wird ein politischer Kuhhandel gemacht, sondern hier geht es um handfeste Opfer, die wir verhindern wollen, und wirkliche Schwerkriminalität, die wir aufklären müssen. Darum geht es. Und deswegen brauchen wir diese Daten. Und ich möchte Sie ganz einfach fragen, die Innenministerin ist dafür, die SPD ist dafür, der Experte ist dafür, aber die FDP ist weiter gegen die IP-Adressenspeicherung. Erklären Sie uns doch noch mal bitte, wie sich das miteinander in einer Koalition verträgt.
Sehr geehrte Frau Kollegin, vielen Dank für die Frage. Geben Sie mir doch 3 Minuten Zeit zum Thema Vorratsdatenspeicherung und Quick Freeze auszuführen. Wir haben uns geeinigt in der Koalition, ein Instrument zur Strafverfolgung einzusetzen, das sicher rechtskonform ist. Denn Sie haben es in all den Jahren nicht geschafft, auch nur einen einzigen Vorschlag für eine Vorratsdatenspeicherung, und es ist egal, wie man sie nennt, ob man sie jetzt IP-Adressspeicherung nennt, am Ende verfassungskonform oder europarechtskonform auszugestalten. Und das ist der Grund, warum die Strafvermittlungsbehörden seit Jahren, seit über einem Jahrzehnt kein Instrument haben, um all diese schweren Verbrechen, die sie zu Recht vortragen, nachzuverfolgen. Und deswegen plädiere ich dringend dafür, dass wir endlich ein Instrument, das rechtssicher anwendbar ist, nämlich Quick Freeze, einzuführen. Und jeder, der sich der Einführung dieses Instruments, das wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, das sicher rechtssicher ist, verweigert, der sperrt sich einem weiteren Ermittlungsinstrument, überhaupt einem einzigen. Weil in der Tat war die Vorratsdatenspeicherung ja nie anwendbar, wenn man von wenigen Tagen absieht. Weil alle Ihre Vorschläge zur Ausgestaltung dieser Möglichkeit, alle diese Ausgestaltungen waren nie anwendbar. Und deswegen war das immer ein Scheinargument. Und deswegen hat sich die Koalition zu Recht für ein rechtssicheres Instrument ausgesprochen. Und deswegen ist es auch gut, dass Bundesjustizminister Marco Buschmann jetzt eine Einigung herbeigeführt hat, einen Vorschlag auf den Tisch legt. Und deswegen werden wir uns intensiv darüber besprechen, wie wir in der Koalition ein rechtssicheres Instrument durchführen, anstatt, wie Sie das gemacht haben, über Jahre, über ein Jahrzehnt hinweg, ein immer wieder verfassungswidriges Instrument zu nehmen, mit dem man jedes Mal wieder krachend scheitert. Und das ist der Unterschied. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das umsetzen werden. Es ist auch gar nicht nötig, sondern wir wollen eine innere Sicherheit, die Maß und Mitte gewährleistet, keine Schnellschüsse, die das Land sicherer machen und die die Freiheit der Menschen nicht scheibchenweise beschneidet, so wie das in den letzten Jahren immer wieder passiert ist. Der Unterschied zu dem, was Sie in der Sicherheitspolitik seit Jahren gemacht haben, liebe Kollegen der CDU/CSU, ist, dass wir jetzt evidenzbasierte Sicherheitspolitik machen. Das heißt, wir stapeln nicht immer weiter vom Gleichen aufeinander nach dem Prinzip Hoffnung ohne Rücksicht auf Verluste. Das wird schon irgendwie gut gehen vor dem Gericht, sondern wir setzen um, was einen wirklichen Mehrwert, einen Sicherheitsgewinn hat. Kurzum, wir machen Sicherheitspolitik, Innenpolitik nach belastbaren Methoden und Daten und nicht nach dem diffusen Bauchgefühl. Und genau diese Maßnahmen hat ja die Kollegin Dorothee Martin auch aufgeführt. Es gibt Maßnahmen, die wir in der Innenpolitik einführen und durchführen. Und zweitens, viele der von Ihnen geforderten Maßnahmen gefährden potenziell eigentlich das, was wir schützen wollen, nämlich die freiheitliche Art, wie wir zusammenleben. Denn viele der Maßnahmen, die Sie vorschlagen, öffnen auch Tür und Tor. Sie tun so, als seien Bürgerrechte der Menschen ein Sicherheitsrisiko, und das sind sie gar nicht, meine Damen und Herren. Es ist nämlich nicht so, wie es in all Ihren Anträgen immer wieder anklingt, dass die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land um Freiheit gegenüber dem Staat betteln müssen, sondern es ist genau umgekehrt. Es ist so, dass der Staat von den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land die Erlaubnis erhält, Freiheitsrechte einzuschränken. Und das ist der Unterschied zwischen der Koalition und dem, was Sie seit Jahren in Sicherheitspolitik, in Innenpolitik gemacht haben. Es ist ein grundsätzliches, anderes sicherheits- und innenpolitisches Verständnis. Und das werden wir auch weiterhin so umsetzen, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir endlich eine Überwachungsgesamtrechnung aufstellen. Sie ist deshalb wichtig, weil sie endlich einmal aufzeigt, welche Maßnahmen es denn in den vielen, vielen Gesetzen, die Sie verschachtelt in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben, vorliegen. Damit auch endlich mal klar wird, wo ist denn eigentlich noch der Freiheitsspielraum, den Menschen haben. Und Sie machen in Ihrem Antrag das Gegenteil. Sie ziehen diese Überwachungsgesamtrechnung ins Lächerliche mit einem Wortspiel. Das ist echt schäbig, meine Damen und Herren. Und daher, meine Damen und Herren, sollte es eigentlich Konsens sein zwischen allen hier, dass wir mit Bürgerrechten nicht leichtfertig umgehen, dass der mögliche Missbrauch in Ihren Forderungen auch mal mitgebracht wird. Denn wenn Sie sich fragen, warum ist das so wichtig, dass man vorher überlegt, wie solche Eingriffsbefugnisse umgesetzt werden können, vielleicht auch später mal, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der CSU und der CDU, dann schauen Sie doch einmal nach rechts und dann lassen Sie sich das kurz einwirken. Wer weiß denn, was in Zukunft diese Regierungen auf Bund und Länder gestellt werden? Und deswegen ist es sehr klug, heute und immer wieder auf diesen Ausgleich zwischen Freiheit und Sicherheit zu schauen und nicht immer penetrant, sehr einfach denkend neue Sicherheitsbefugnisse zu fordern, meine Damen und Herren. Besser wäre es auch, wenn wir in der Zukunft den Fokus stärker darauf legen würden, was uns eint. Uns eint nämlich eigentlich, dass wir ein sicheres und gleichzeitiges freies Leben der Menschen in Deutschland wollen. Das ist bürgerliche Politik, das schreiben Sie sich auf die Fahnen. Und ich freue mich, wenn wir in diesem Thema weiterkommen und nicht weiter in der Mottenkiste wühlen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Josef Oster das Wort.
Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Martin, ich habe eben Ihren Ausführungen aufmerksam zugehört, was das Thema IP-Adressenspeicherung anbetrifft. Das war ja quasi eine Kampfansage an die FDP. Ich kann Ihnen nur zurufen, nur Mut, nur Mut. Uns haben Sie an Ihrer Seite und nach dem Parteitag wird die FDP auch wieder geschmeidiger. Das, glaube ich, kann ich schon vorhersagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Verfassungsschutzpräsident Haldenwang sagt, wir erleben in Deutschland so viele Sicherheitsbedrohungen wie noch nie. Haldenwang warnt, wir geraten durch den Nahostkonflikt ins Visier islamistischer Anschläge. Und Haldenwang fordert, wir brauchen mehr Befugnisse, unter anderem zur Kontrolle von Finanzströmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hören unseren Sicherheitsexperten aufmerksam zu. Wir müssen unsere Sicherheitsbehörden nachhaltig stärken. Hier gibt es viel zu tun, und deshalb ist unser Antrag gerade heute so wichtig. Die Politik von Frau Faeser ist aber eher geprägt von einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit. Kaum ist irgendwo etwas passiert, schon ist die Ministerin mit einem Statement zur Stelle. Nur konkrete Schlussfolgerungen, konkrete politische Schlussfolgerungen zieht sie daraus aber so gut wie nie. Ansonsten ist das Handeln der Ministerin eher geprägt von Misstrauen gegenüber unseren Sicherheitsbehörden. Ihr Bundespolizeibeauftragter, ihr neues Bundespolizeigesetz, sie gängeln die Beamtinnen und Beamten. Kennzeichnung und Kontrollquittung statt automatische Gesichtserkennung und sichere Bahnhöfe. Statt Misstrauen, Kontrolle und Beschränkung braucht unsere Bundespolizei Vertrauen, Anerkennung und Befugnisse, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zudem müssen wir unsere Werkzeuge schärfen. Nicht nur die Bundespolizei fehlen wichtige Instrumente. Viele Anschlagspläne der letzten Jahre konnten ja, da müssen wir ehrlich sein, nur nach Hinweisen ausländischer Sicherheitsdienste vereitelt werden. Zum Glück, muss man sagen, aber das darf uns ja nicht zufriedenstellen.
Kollege Oster, genau. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Höferlin?
Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Kollege. Sie haben gerade uns vorgeworfen, dass wir zum Beispiel mit der Einführung eines Bundespolizeibeauftragten, dass wir mit anderen Maßnahmen sozusagen eine Art Generalverdacht gegen Polizisten, gegen Polizistinnen etablieren. Das haben Sie gerade gesagt. Sie haben gesagt, die Maßnahmen der Transparenz zwischen Bürger und Staat erzeugt Misstrauen und Vorbehalte gegen Polizistinnen und Polizisten. Würden Sie den gleichen Maßstab auch im Verhältnis zum Staat, zum Bürger anlegen, wenn es darum geht, dass man mit Befugnissen, die alle Bürgerinnen und Bürger trifft, wie zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, nicht auch Misstrauen gegen alle vorwirkt? Ich verstehe diese Gewichtung nicht ganz. Auf der einen Seite benutzen Sie das Argument, wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten, die Bürger. Und auf der anderen Seite machen Sie genau das Gegenteil, wenn es dem Vorwurf uns gegenüber geht, über Transparenz, Augenhöhe zwischen Bürgerinnen und der Durchsetzungskraft der Gewalt, der Gewaltmonopol des Staates.
Verehrter Herr Kollege, Sie nehmen hier eine Gleichsetzung vor, die ich für vollkommen unzulässig halte. Sie setzen die Polizisten und die Polizeibeamtinnen und Beamten in unserem Land gleich mit allen anderen. Das ist aber total falsch. Die Polizeibeamtinnen und Beamten gehen jeden Tag Risiko ein, Risiko für die Sicherheit in unserem Lande. Sie halten den Kopf dahin, wo wir nicht sein wollen. Und deshalb genießen Sie bei uns einen ganz, ganz anderen Stellenwert, als das offensichtlich bei Ihnen der Fall ist. Wir haben den Anspruch, an der Seite und hinter unseren Polizeibeamtinnen und Beamten zu stehen, ihnen Vertrauen zu schenken, ihre Arbeit zu fördern und zu unterstützen. So verstehe ich politische Rückendeckung und nicht mit Misstrauen zu arbeiten und Widerspruch zu fördern und Kennzeichnungspflichten einzuführen, um sozusagen deutlich zu machen, dass den Beamten und Beamten grundsätzlich irgendetwas vorzuwerfen ist. Und der Bundespolizeibeauftragte, den nun wirklich niemand gebraucht hat. Es gibt so viele andere Instrumente, wo sich Polizeibeamtinnen und Beamten hinwenden können, auch Bürgerinnen und Bürger. Also Ihr Verhalten, und das bestätigt ja meine Ausführung von eben, Ihr Verhalten bei der FDP sowieso, aber auch insgesamt bei der Ampel, ist geprägt von Misstrauen gegenüber den Menschen, die für unsere Sicherheit sorgen. Und das ist bei uns zum Glück ganz anders. Meine Damen, meine Herren, wir brauchen mehr Befugnisse auch für unsere Nachrichtendienste. Wir brauchen natürlich für unseren Verfassungsschutz die Möglichkeit der Online-Durchsuchung. Und wir brauchen eine Absenkung der Eingriffsschwellen für den Einsatz von verdeckten Ermittlern und nicht eine Erschwernis, so wie Sie das jetzt vorhaben. Das ist ja geradezu absurd in einer Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Wir müssen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, den Bedrohungen umfassend nachgehen und sie sehr ernst nehmen. Egal, ob beim Weinfest, bei mir zu Hause, beim Oktoberfest oder bei den Spielen der Europameisterschaft. Die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land müssen sicher sein, und sie dürfen die maximale Vorsorge erwarten, die in einem Rechtsstaat möglich ist. Das geht aber nur, wenn wir die Sicherheitsbehörden auch ihre Arbeit machen lassen, wenn sie die notwendigen Befugnisse haben. Und deshalb, verehrte Kolleginnen und Kollegen der Ampel, hören Sie, wenn Sie schon nicht auf uns hören, auf den Chef unseres Verfassungsschutzes. Kündigen Sie nicht länger Terrorabwehr nur an. Handeln Sie.
Das Wort hat der Kollege Helge Lind für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fand es sehr bemerkenswert, man sollte sich das auch wieder ansehen, wie der Redner der AfD auf die Frage der Abgeordneten Lindholz nicht geantwortet hat, ausdrücklich nicht geantwortet hat. Und ich fand auch interessant, wie Sie Ihre Aversion gegen Erweiterung der Kompetenzen der Nachrichtendienste deutlich gemacht haben. Man könnte angesichts der Erkenntnisse der letzten Wochen, Monate und Tage der Meinung sein, das hätte etwas damit zu tun, dass da Eigeninteressen der AfD am Werke sind. Ich glaube, ich habe recht in diesem Punkt. Kommen wir jetzt aber zum Antrag der Union. Dort werden ja Taten statt Worte gefordert. Das ist, wenn wir ehrlich sind, extrem populistisch. Das kann man bei jedem Thema so formulieren. Und es ist immer gleichermaßen wahr, wie es falsch ist und unwahr ist. Und Worten sind ja manchmal auch sinnvolle Taten. Zum Beispiel hat die Innenministerin und auch der Präsident des Verfassungsschutzes Dinge beim Namen genannt, nämlich Gefährdung des Rechtsterrorismus und des Rechtsextremismus, Dinge, die lange Zeit leider nicht so benannt wurden. Solche Worte als Taten hätte ich mir in der Vergangenheit öfter gewünscht. Und man sollte auch reden von tatsächlichen Taten, nämlich von den Erfolgen der Ermittlungsbehörden in Bezug auf IS-Provinz Khorasan im letzten Jahr, die Festnahmen, von denen Sie alle wissen, aktuell Gera. Das bedeutet, Tat heißt, Ermittlungsbehörden funktionieren auch. Sie greifen die Mechanismen. Es ist mitnichten ein permanentes Scheitern, auch wenn Sie den Eindruck zu wecken versuchen. Und deshalb ist hier auch mal ein Danke auszusprechen. Auch das ist ein Wort, das eine Tat ist. Danke an die Ermittlungsbehörden und auch Danke an ein Ministerium und die ganzen Behörden, die das möglich machen und diese Ermittlungserfolge und diese Sicherheit auf den Weg bringen. Ihnen haben wir dankbar zu sein und das hier auch so zu benennen. Im Übrigen finde ich es auch wiederum leicht populistisch, wenn Sie, Herr Oster, den Eindruck zu erwecken versuchen, Sie wären der Anwalt der Polizisten und Polizisten und wir werden für eine Misstrauenskultur stehen. Das ist schlicht falsch. Unterhalten Sie sich mal mit den Gewerkschaften der Polizei. die sind mitnichten Fans all ihrer Vorschläge und ist es ein bisschen unredlich, diesen Eindruck zu erwecken. Und wenn Sie dann so gegen eine Kultur des Generalverdachts sind, dann heißt das aber im Umkehrschluss, dass Sie da, wo etwas nicht stimmt, auch handeln müssten. Wo ist Ihre Stimme gewesen bei dem eklatanten Versagen des langjährigen hessischen Innenministers Beuth, Peter Beuth, der, man kann es nicht anders sagen, sich schändlich verhalten hat gegenüber den Opfern von Hanau? Auch das müsste man an dieser Stelle benennen. Und Sie wollen es ja nicht immer hören. In Ihrem Sammelsurium von Dingen, Dinge, die teilweise geprüft werden schon im Ministerium, im Gespräch mit den Behörden, Dinge, die Aktivismus dingt, Dinge, die wiederum rechts tatsächlich gar nicht geboten sind. Dieses Mixtum Compositum ist ja Ihr Antrag. In all dem vergessen Sie aber einen Punkt, an den man Sie leider erinnern muss. Wenn die CDU in Ländern, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, nach langer Regierung der SPD, die Regierung übernommen hat, wird immer darauf hingewiesen, dass man ja nicht schnell aufarbeiten könne, was die Vergangenheit angerichtet hätte. Wenn ich mich erinnere, haben fast zwei Jahrzehnte lang die Regierungsspitzen der Union und auch durchweg Innenminister der Union hier für die Sicherheit Verantwortung getragen. Das heißt, mit Ihrem Antrag stellen Sie letztlich ein Misstrauensvotum gegenüber Ihrer eigenen Politik. Sie stellen Ihrer eigenen Politik ein fatales Zeugnis aus. Im Unterschied, und das ist die echte Pointe, zur Innenministerin, die immer wieder auch die Leistungen von Herrn Seehofer, von Herrn de Maizière und von Herrn Schäuble beispielsweise erwähnt. Das ist eine Frage des politischen Stils. Eine Innenministerin, die Respekt zeigt vor der Arbeit ihrer Vorgänger und Sie, die sich damit erschöpfen in ihrer Arbeit, die Innenministerin schlecht zu reden und Phantasmagorien zu erzeugen. Wir machen das nicht mit. Wir sprechen nüchtern und realistisch über Innenpolitik und nicht populistisch. Das sind wir diesem Land schuldig. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Axel Müller das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Maler kann man nicht ohne Farbe auf die Baustelle schicken, sagte kürzlich Felo Badenberg, die parteilose Berliner Justizsenatorin und frühere Vizepräsidentin des Bundesamts für Verfassungsschutz. Damit umschrieb sie, dass die Bundesregierung angesichts der aus dem Ruder laufenden Zahlen der aktuellen Kriminalstatistik den Polizei- und Strafverfolgungsbehörden das notwendige Material zur Bekämpfung und Verhinderung von Straftaten verweigert. Sei es bei der Speicherung von IP-Adressen, dem Einsatz von Gesichtserkennung, Kennzeichen, Erfassung von Kraftfahrzeugen oder dem Einsatz verdeckter Ermittlungsmethoden. Aktuelles Beispiel ist da ein Gesetzesentwurf aus dem Bundesjustizministerium, der den Einsatz von verdeckten Ermittlern der Polizei, die zur Polizei gehören, und sogenannten Vertrauenspersonen, die eben nicht zur Polizei gehören, die dem kriminellen Milieu angehören und aus diesem rekrutiert werden, regeln will. Und darauf werde ich mich konzentrieren. Die Stellung letzterer birgt unbestritten rechtliche Risiken in einem späteren Strafverfahren gegen die mit ihrer Hilfe überführten Schwerkriminellen. Statt einer Verbesserung, beispielsweise durch ein praxistaugliches Gesetz, sieht der von tiefem Misstrauen gegenüber den Sicherheitsbehörden und der Justiz geprägte Gesetzesentwurf aus dem Bundesjustizministerium zahlreiche bürokratische Hürden vor, und er geht für die Vertrauenspersonen einher mit vielen Risiken, insbesondere der Gefahr ihrer Enttarnung. Aufgrund seiner Praxisferne und weil er rechtsstaatlich nicht unbedingt notwendig ist, haben sich alle Generalstaatsanwälte geschlossen gegen dieses Gesetz ausgesprochen. Ebenso äußern sich Justiz- und Innenminister der Länder sowie Vertreter aus den Reihen der Polizei negativ. Schon die Gesetzesbegründung, dass es zum Einsatz der Vertrauenspersonen, insbesondere wenn sie Dritte zu Straftaten verleiten würden, keine eindeutigen rechtlichen Vorgaben gäbe, an die sich die Behörden halten müssen, ist falsch. Nicht nur, dass es dazu seit 1976, respektive in der Anlage D zur Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren genaue Regeln gibt, es gibt darüber hinaus eine aus sehr vielen Einzelfällen heraus entwickelte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Einklang mit übergeordnetem europäischen Recht und europäischer Rechtsprechung. Diese zwingt die Tatgerichte beispielsweise, eine mögliche Tatprovokation durch eine Vertrauensperson gegenüber einer Zielperson bei der Strafhöhe zu berücksichtigen. Im Extremfall bleibt nur noch Raum für eine Mindeststrafe oder es ist gänzlich von Strafe abzusehen. Diesem fein abgestuften System stellt der Gesetzesentwurf des BMJ das grobmotorische Alles-oder-nichts-Prinzip entgegen.
Künftig soll es so sein, dass in diesem Fall an Tatprovokation eine Strafverfolgung ausbleibt. Die Ahndung bleibt aus. Dieses reine Schwarz-Weiß-Denken wird den vielschichtigen Formen schwerer Kriminalität nicht gerecht, und die Ampelkoalition verweigert Polizei und Justiz das notwendige Werkzeug zur Bekämpfung der steigenden Kriminalität, und sie wird dadurch selbst zum Sicherheitsrisiko für unser Land. Ich bedanke mich.
Das Wort hat der Kollege Sebastian Fiedler für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe nur 3 Minuten Zeit und sehen Sie mir nach, dass ich mich deswegen auf einige wenige Teilaspekte nur konzentriere und dabei mit beginnen muss. Das haben Sie aus der Union irgendwie so ein bisschen versäumt, tatsächlich noch ein weiteres Mal den Sicherheitsbehörden für ihre Arbeit deswegen zu danken, weil seit 2010 insgesamt 18 Anschläge durch die Sicherheitsbehörden verhindert worden sind. Und das sind nur die bekannten. Viele Anschlagsplanungen sind in früheren Stadien verhindert worden. Also ein großer Dank geht unter anderem an die Bundespolizei, das Bundesamt für Verfassungsschutz, das Bundeskriminalamt und nur die Bundesbehörden hier mal exemplarisch heraus. Und Sie sollten deswegen in diesem Zusammenhang nicht den Eindruck zwischen den Zeilen vermitteln, wir stünden schlecht da. Man muss an der Stelle gleichzeitig erwähnen, den schrecklichen Anschlag auf dem Breitscheidplatz und andere, wo es eben schiefgegangen ist. Aber alles in allem, muss man sagen, reißen sich jeden Tag unsere Sicherheitsbehörden, die Beschäftigten, den Hintern auf für die Sicherheit in unserem Land. Und dafür gebührt Ihnen zunächst einmal Lob, Anerkennung und Dank. Und zu dem Teil, ich sagte Teilaspekte, immer wieder diese Erzählung. Es waren 7 von diesen 18 Anschlägen, wo insbesondere Hinweise aus dem Ausland relevant waren zur Anschlagsverhinderung. Und das kann man jetzt so oder so sehen. Ich möchte einmal den Teil herausgreifen, der herausstellt, dass selbstverständlich und Gott sei Dank die Sicherheitsbehörden international miteinander kooperieren. Und das ist ja auch gut und richtig so. Auf der anderen Seite der Skala steht der berechtigte Hinweis, dass wir natürlich nicht eine unehrliche Diskussion darüber führen dürfen, dass natürlich die Befugnisse der Dienste im Ausland andere sind als hier in Deutschland. Die beiden Seiten der Medaille müssen wir zusammenbringen. Ich will aber in diesem Jahr herausstellen, dass insbesondere die Zusammenarbeit, die noch gar nicht erwähnt ist, innerhalb der Europäischen Union hier in diesem Jahr, muss man das erwähnen, von herausragender Bedeutung ist. Das muss man deswegen erwähnen, weil die 5. Kolonne hier von China und Russland, die hier mit im Raum sitzt, ja die Europäische Union in dieser Form abschaffen will. Das würde bedeuten, Europol gäbe es so nicht mehr, Eurojust gäbe es so nicht mehr, die Europäische Koordinierungsstelle der Nachrichtendienste gäbe es nicht mehr. Es sollen sich alle Wählerinnen und Wähler sehr gut überlegen, die diesen Truppen hier das Wort reden wollen oder die Stimme geben wollen, was das für eine katastrophale Situation für die Sicherheit in Deutschland auch bedeuten würde. Was Sie nicht erwähnt haben, sind die Personalfragen. Das hat seinen Grund, weil wir da im Bund ganz gut aufgestellt sind. In den Ländern haben wir riesengroße Probleme. Ich nehme das insoweit interessiert zur Kenntnis. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass Sie sich nun Positionen von SPD, der GDP, der Linken zu eigen gemacht haben und eine Zollpolizei fordern mit offenbar einer Föderalismuskommission, die Sie sich vorstellen. Sie fordern nämlich, den Polizeibehörden der Länder Befugnisse wegzunehmen, um zum Bund zu verschieben. Wenn Sie Ihren Antrag genau lesen, kann man den nicht anders lesen. Das finde ich bemerkenswert. Ich will deswegen sozusagen mit diesen Teilaspekten zusammenfassend sagen, wir stehen gut da. Jeden Tag reißen sich sehr, sehr viele Leute hier den Hintern auf, damit es uns gut geht, damit wir sicher und frei in Deutschland leben können. Und das hindert uns nicht daran, über weitere verbesserte Arbeitsbedingungen weiterhin zu streiten. Und im Gegensatz zu Ihrer Botschaft der Oster, die SPD steht ganz, ganz fest an der Seite der Sicherheitsbehörden. Sie können mir glauben, ich habe 28 Jahre dafür gestritten. Das wird auch weiter so bleiben.
Ich schließe die Aussprache. Wir kommen nun zum Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 11.135 mit dem Titel Taten statt Worte für eine effektive Terrorabwehr in Deutschland. Wer stimmt für den Antrag? Das ist die CDU-CSU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das sind die Koalitionsfraktionen und die Gruppe Die Linke. Wer enthält sich? Die AfD-Fraktion. Der Antrag ist damit abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5.